Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Bascha Mika, Autorin bei der Frankfurter Rundschau und ehemalige Chefredakteurin dieser Zeitung und außerdem ehemalige Chefredakteurin der Taz. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Guten Tag.
Heute haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur wieder zum offenen Studio eingeladen und ich freue mich, dass Sie alle da sind und uns per Video über die Schulter schauen. Wenn Sie jetzt zuhören und denken, ah, zu schauen hätte ich auch Lust drauf, dann können Sie sich auch immer noch reinklicken. Sie finden den Teilnahmelink unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und dann kriegen Sie auch mit, was wir hier im Studio während der Musik so veranstalten. Und ja, Bascha Mika hat lange an Redaktionstischen die Runde geleitet, haben wir gehört. Ehemalige Chefredakteurin der Taz, ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Sie haben sehr viele Themen diskutiert und Sie stehen jetzt mir hier im Studio am Tisch gegenüber. Und ich möchte Sie einladen, einen kurzen Themenpitch mit mir zu machen. Heute wird der kleine Prinz 80, das Buch von Antoine de Saint-Exupéry, rund um den Prinzen, der im Universum unterwegs ist und verschiedene, unter anderem Tiere trifft. Was würden Sie sagen, Frau Mika, der kleine Prinz, ist das Kitsch oder Kulturerbe?
Also selbst wenn der kleine Prinz Kitsch sein sollte, Kitsch ist ja nur der Bastard der Kunst. Und von daher soll er natürlich Kulturerbe sein. Außerdem finde ich das auch ziemlich schofel, wenn man glaubt, mit einem abgehobenen Kunstbegriff sich über so viele Menschen in der ganzen Welt, die den kleinen Prinzen großartig finden, hinwegsetzen zu können.
Ich habe vorhin mal auf der Videoplattform TikTok nachgeschaut und auch da im sogenannten BookTok, da sind auch Buchliebhaberinnen, Buchliebhaber unterwegs, ist der kleine Prinz extrem angesagt, gibt extrem viele Millionen Klicks auf diesen Hashtag The Little Prince oder Le Petit Prince. Und ich habe hier auch unser Publikum kurz vor der Sendung schon mal gefragt, wie sie so zu den kleinen Prinzen stehen. Und da sind eigentlich auch, wenn ich es richtig sehe, alle sehr zugetan. Ein Zuhörer sagt, das war mein Abi-Prüfungsthema in Deutsch. Ich konnte das Buch fast auswendig, noch heute liebe. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns doch mal Ihr liebstes Zitat in den Chat. Oder wenn Sie zuhören, überlegen Sie doch, gehen Sie mal in sich. Man kann auch schnell googeln, wenn man möchte. Und ich glaube, man erinnert sich schnell. Bascha Mika ist hier heute Mittag zu Gast in unserem offenen Studio. Und wir ordnen wie immer die Themen dieses Tages. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich.
Wir sprechen jetzt über die Ostermärsche. Die gibt es ja seit mehr als 60 Jahren. Heute finden die ersten Ostermärsche für dieses Jahr statt, in Erfurt und Freiburg zum Beispiel. Übers Wochenende sind noch viele weitere auch in anderen Städten angekündigt. Und weil es keine Corona-Beschränkungen mehr gibt, schauen die Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich aus der Friedensbewegung ganz gespannt drauf, wie viele Leute auf die Straße gehen werden. Frau Mika, Sie haben zu Studienzeiten auch mitgemischt in der Friedensbewegung. Werden Sie an diesem Wochenende auch dabei sein?
Ich werde keine Gelegenheit haben, weil ich in Urlaub fahre. Aber wenn ich zu einer Demo gehen würde, dann sicherlich von der traditionellen Friedensbewegung, weil sie meinen Positionen eigentlich noch am nächsten kommt. Also interessant ist ja, dass es gibt kein Copyright auf den Begriff Frieden. Und im Moment spiegelt sich unter dem Oberbegriff Friedensbewegung oder Friedensbewegte ja ganz unterschiedliche Strömungen. Also da haben wir eben die traditionelle Friedensbewegung, die, wie Sie eben schon sagten, bereits Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die ersten Demonstrationen, die ersten Märsche gemacht hat. Dann haben wir die Rechtspopulisten mit 800.000 Unterschriften fast von dem Papier von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und dann eben auch noch die pro-ukrainische Friedensbewegung, die nochmal andere Positionen hat, wo es natürlich darum geht, die Menschen in der Ukraine in jeder Hinsicht zu unterstützen.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, innerhalb der Friedensbewegung sind sich nicht alle grün. Es gibt Streit um die Frage, was, ja, Sie haben es gesagt, was das Wort Frieden eigentlich bedeutet und wie man da hinkommt. Und vor allem aber ist das natürlich jetzt ganz konkret im Zusammenhang zu sehen mit dem Krieg in der Ukraine und der richtigen, vermeintlich richtigen Reaktion darauf. Manche wollen Waffenlieferungen, manche wollen Verhandlungen, andere versuchen auch die Position eben wirklich von rechts zu vereinnahmen. Was ist denn eine Friedensbewegung wert, die sich von innen selbst zerkämpft?
Also es wäre natürlich einfacher, man hätte sozusagen ein Ziel, ein Fokus. So war das ja zum Beispiel, als es um den NATO-Doppelbeschluss ging. Da ging es darum, die Atomwaffenstationierung zu verhindern. Und das hat bis zu 800.000 Menschen in diesen Jahren auf die Straße gebracht. Also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und aber die Situation im Moment ist eben sehr viel komplizierter. Und ich zum Beispiel bin absolut dafür, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird, solange diese Waffen nicht zum Angriff dienen. Es gibt andere Menschen, die sagen, jede Art von Waffen führt dazu, dass Menschen getötet werden. Ich bin aber auch unbedingt zum Beispiel für Verhandlungen. Und zwar, dass man jeden Weg und jedes Mittel ausnutzt, um zu einer Verhandlungslösung zu kommen, auch wenn sie im Moment so weit weg ist. Und das differenziert sich eben sehr stark aus. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm, darüber zu streiten. Was meiner Meinung nach nur überhaupt nicht reingehört, das sind irgendwelche Rechten und Faschisten. Denn man darf nicht vergessen, einer der wichtigsten Slogans der alten Friedensbewegung war ja auch wieder, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Also Faschisten haben da nichts zu suchen und auch keine faschistoiden Tendenzen. Ansonsten muss man einfach über den richtigen Weg streiten.
Ich habe jetzt hier gerade mal in unseren Chat geguckt. Ich sehe bis jetzt noch keine Wortmeldung zum Thema Ostermärsche. Sagen Sie doch gern mal, würden Sie mitlaufen? Werden Sie vielleicht auch mitlaufen an diesem Wochenende? Dann können wir da gleich noch mal drauf zurückkommen. Sie haben gerade das Wort Verhandlungen in den Mund genommen. Und ich merke immer, wenn jemand darüber sprechen möchte, dass ich es total schwer finde, da die guten Nuancen für mich auszumachen. Weil ich wahrnehme, dass Menschen in meinem Umfeld sich zum Teil nicht mehr unbedingt trauen, dieses Wort Verhandlungen in den Mund zu nehmen oder einem möglichen Frieden, der vielleicht nicht so weit weg sein könnte, und sich immer wieder selber auf die Zunge beißen, weil sie nicht sicher sind, ob diese Formulierung schon als übergriffig wahrgenommen werden könnte der Ukraine gegenüber. Also als ein Argument für das Aufzwingen von Maßnahmen einem Land gegenüber, das eben einen Angriffskrieg gerade erlebt. Sie merken so, ich versuche zu nuancieren. Wie entscheiden Sie das denn für sich, was da die richtige Nuance ist und was dann vielleicht aber auch die Grenze schon überschreitet zu einer Übergriffigkeit?
Also Übergriffigkeit würde ja bedeuten, über den Kopf der Ukrainer hinweg zu entscheiden. Und das geht natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite, wir sind Teil dieses Krieges. Wir liefern Waffen. Und damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern der Westen, die NATO, die Verbündeten, die Westlichen. Mit anderen Worten, wir haben auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung erschöpft sich nicht darin, einfach nur Kriegsmaterial zu liefern, sondern dazu gehört eben auch zu schauen, wie beendet man diesen Krieg? Und man muss ihn ja vom Ende her denken. Denn natürlich wird dieser Krieg irgendwann enden. Wir wissen nicht wann und wir wissen nicht unter welchen Bedingungen. Aber auf dieses Ende hin zu arbeiten, das kann auch nur der Ukraine nützen oder kann sich irgendjemand wünschen, dass noch mehr Menschen dort sterben, dass noch mehr Kinder verschleppt werden, dass noch mehr Bomben fallen. Das kann sich niemand wünschen.
Sie haben letztens eine Friedensforscherin interviewt für die Frankfurter Rundschau. Corinna Haus-de-Well heißt die. Die hat geschrieben, der Pazifismus ist derzeit ausgemustert, aber unverzichtbar. Würden Sie dem zustimmen?
Ich weiß nicht, ob er ausgemustert ist. Ich glaube, was Frau Haus-de-Well meint, ist eine Friedensbewegung, die sagt, ich fasse überhaupt keine Waffen an und alles in dieser Richtung ist böse und es gibt sozusagen auch keinen guten Verteidigungskrieg oder sonst etwas. Also eine radikal pazifistische Position, die ich absolut akzeptieren kann, wenn sie individuell gelebt wird. Aber von dem Moment an, wo es eben um das Verhältnis von Staaten geht, von Nationen geht, heißt es noch lange nicht, dass Krieg gut ist. Krieg ist, das ist ja auch ein wichtiges Motto der Friedensbewegung, also der traditionellen Friedensbewegung, Krieg ist das größte Verbrechen der Menschheit. Aber dennoch müssen wir anfangen zu differenzieren, meiner Meinung nach, was, wie weit kommen wir mit einer radikal pazifistischen Position gegenüber einem Aggressor. Und da fängt es dann eben an, kompliziert zu werden.
Wenn Sie jetzt an Ihr studentisches Ich von damals zurückdenken, was in Marburg demonstriert hat, was würden Sie dem Ich heute sagen?
Danke für die gute Zeit. Wir haben ja nicht nur demonstriert, wir haben ganz viele Veranstaltungen gemacht in unserer Gruppe. Und das Schöne war daran, wir waren eine Gruppe, die generationell gemischt war, also von jungen Studis bis zu älteren Menschen. Wir haben Plakate geklebt. Ich habe selbst noch die Friedenstaube gemalt an eine riesige Plakatwand. Wir haben Veranstaltungen gemacht in Kirchen mit Pfarrern und Pfarrerinnen zusammen. Und das Ziel, wofür wir damals eingetreten sind, das hat sich gelohnt und das finde ich bis heute richtig.
Bascha Mika hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben auch eine Wortmeldung jetzt noch im Chat bekommen zum Thema, nehme ich teil an den Ostermärschen, ja oder nein? Thomas S. sagt, nein, ich werde nicht mitlaufen. Die Ziele und die Haltung der aktuellen Demos sind ihm zu unklar und es gibt keine einfache, konkrete Forderung, für die es nützlich ist, auf die Straße zu gehen.
Deswegen werden es nicht so viele Menschen sein, wie man sich möglicherweise wünschen würde.
Wir sind jetzt bei einem innenpolitischen Thema. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Kommunen im vergangenen Jahr 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, unter anderem für die Unterbringung von Geflüchteten. Dieses Jahr sollen nochmal gut 2,7 Milliarden Euro dazukommen. Und die Kommunen sagen aber seit längerem, das reicht hinten und vorne nicht. Wir können bald niemanden mehr angemessen unterbringen. Wir haben zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen und die Kommunen fordern deswegen mehr Geld. So viel zur Gemengelage. Und wir sind da heute in der Redaktion über eine Antwort gestolpert, die Nancy Faeser gegeben hat, als Reaktion auf diese Forderung nach mehr Geld. Sie hat gesagt, sie fände es seltsam, wenn jetzt schon Anfang April gesagt würde, das Geld für dieses Jahr reiche nicht aus. Seltsam. Man könnte ja zugutehalten, dass Nancy Faeser ehrlich ihre Verwunderung ausspricht. Oder wie sehen Sie das, Frau Mika?
Also, ich meine, eigentlich sollte sie froh sein, dass die Länder und die Kommunen planen. Und zwar nach vorne hin planen und sich überlegen, was brauchen wir eigentlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Haltung der Länder und Kommunen, die schon vor Wochen gesagt haben, wir brauchen 16 Milliarden für dieses Jahr. Deswegen kommen die jetzt natürlich damit an und sagen, Entschuldigung, wir sprechen von 16 Milliarden, wir haben 2,7 Milliarden zugesagt, wo ist der Rest? Es ist immer ein Geschacher ums Geld, aber das Schlimme ist, es geht hier ja eigentlich um Menschen. Und es geht um Menschen, die aus grauenhaften Situationen kommen und zwar nicht nur die Menschen aus der Ukraine, sondern auch die Menschen aus Syrien, aus Afghanistan und so weiter und so weiter. Und eigentlich müssten die genauso, ich sage jetzt mal, gut behandelt werden, denn den Ukrainerinnen werden ja zumindest eine ganze Reihe vernünftiger Rechte zugestanden, anderen Flüchtlingen sehr viel weniger. Also es geht hier um Menschen und so muss man eigentlich auch drüber reden, selbst wenn man Innenministerin ist. Und da vermisse ich bei Nancy Faeser schon eine etwas empathischere Haltung auch gegenüber den Ländern und Kommunen. Denn wir haben das ja gesehen, vor einigen Wochen gab es schon wieder jede Menge Randale. Es sind wieder Rechte aufgetreten. Es hat schon wieder eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Und es gab so ein schönes Zitat von einem CDU-Landrat in Bautzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagte, ich habe nicht die Absicht, Menschen, die unsere Kultur nicht kennen, dezentral unterzubringen. Also mit anderen Worten, das Problem dadurch zu entschärfen, indem man nicht Hunderte von Menschen in eine Flüchtlingsunterkunft schickt, sondern sagt, wir gucken, wo sind leerstehende Gebäude. Ich meine, auf dem Land, zumal in den ostdeutschen, ehemaligen Ostdeutschen, nein, immer noch, es sind immer noch ostdeutsche Länder, aber in den ehemaligen DDR-Ländern gibt es in der Provinz unglaublich viel Leerstand. Aber auch das mit der Dezentralität funktioniert offenbar nicht. Und das ist eine ganz ungute Gemengelage. Und wir wollen nicht wieder ein 2015. Und das mit der Obergrenze ist ja genau dasselbe. Das war ja das Streitthema 2015. Eine völlig absurde Forderung nach einer Obergrenze. Das kann man bei Fachkräften machen, aber nicht, wenn es um geflüchtete Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten geht.
Muss man auch Nancy Faeser zugutehalten, das schließt sie auch aus, das hat sie sehr deutlich gesagt. Und da sind sie auch auf einer Linie mit den Menschen in unserem Chat. Wir haben ja hier das offene Studio, die Zuhörenden, Zuschauenden können uns über die Schulter gucken und auch mitchatten. Und da schreibt zum Beispiel Anja Lohse, eine Obergrenze ist Quatsch, wo und für wen will man sie setzen? Und Eckart M., ein Gast, schreibt, wenn alle mitmachen, braucht es keine geflüchteten Obergrenze. Flüchtlinge können wir alle werden, vielleicht schneller als gedacht. Sie nicken.
Ja, natürlich. Also es gibt bei uns immer noch Menschen, die den Krieg am eigenen Leib erlebt haben. Meine Mutter zum Beispiel. Sie ist inzwischen 91 Jahre. Sie war zwölf Jahre, als sie auch zwischendurch geflüchtet ist, um dann wieder nach Polen zurückzukehren für einige Zeit. Und diese Erinnerungen müssen doch eigentlich dazu führen, dass wir verstehen, was da passiert. Und jetzt gerade, wo der Krieg so nahe rückt, also es ist nicht weit in die Ukraine und wie schnell uns der Krieg einholen kann, das sehen wir gerade.
Ich muss ja sagen, den Aspekt, den Sie gerade genannt haben, finde ich extrem wichtig. Und da frage ich mich eigentlich, warum ist das gesellschaftlich so, dass wir Geflüchtete immer noch nicht wahrnehmen als Menschen, die hier hinkommen und die auch total viele Chancen bieten. Also wir hören jeden Tag eigentlich in den Nachrichten das Stichwort Fachkräftemangel. Und es gibt ja andere gesellschaftlichen, also da fällt mir natürlich Kanada als Leuchtturm immer ein, die eine wirkliche Willkommenskultur haben und eben die Menschen nicht als Bürde begreifen, sondern wirklich als Chance und das auch leben. Warum haben wir eigentlich in Deutschland mit dieser Erfahrung, mit dieser eigenen Fluchterfahrung genau nicht diese gesellschaftliche Grundhaltung?
Weil wir immer noch einen guten Prozentsatz, irgendwas zwischen 12, manchmal 14% von Menschen haben, die nationalistisch denken und eben auch in Richtung einer ehemaligen Nazi-Ideologie denken. Und die schaffen es immer wieder, und das sieht man an der AfD, die Stimmung im Land insgesamt auch zu vergiften, so wie es 2015 geschehen ist. Und wenn es dann noch Volksparteien wie die CDU, CSU ist, gibt, die auf diesen Zug
ansprechen. Oder sagen wir ehemalige Volksparteien.
Ja, das könnte man auch sagen, angesichts der Mitgliederzahlen. Aber zumindest eine große Partei, die zum Beispiel 2015 ja noch in der Regierung war, und wenn die auf diesen Zug aufspringen und diese ungute Stimmung verstärken, dann haben wir wirklich ein Problem im Land, weil es zerreißt natürlich auch die Menschen, die sagen, wir müssen doch helfen, und dann leben sie aber möglicherweise in einem Umfeld, wo sie selbst angefeindet werden oder wo PolitikerInnen angefeindet werden, die Flüchtlinge in ihrem Ort unterbringen wollen. Es passieren aber auf der anderen Seite natürlich auch absurde und auch hässliche Dinge. Geflüchtete sind auch nicht die besseren Menschen. Und es sind häufig natürlich auch traumatisierte Menschen. Das heißt, natürlich gibt es auch unter ihnen Menschen, die kriminell werden. Menschen, die sich nicht sozial verhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber bei uns im Land auch Menschen wie den CDUler, den ich eben zitiert habe, oder eben auch Kommunen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie bewusst auf Provokation gehen. Also wenn zum Beispiel in einem Ort 500 Menschen leben und man dort eine Unterkunft für Geflüchtete schaffen will, wo 400 Menschen rein sollen, dann sage ich, muss das sein? Kann man das nicht irgendwie anders lösen? Dass die Menschen in diesem Dorf dann plötzlich denken, unser Dorf ist nicht mehr das gleiche. Wie sollen wir mit so vielen Menschen, die erstmal fremd für uns sind, nicht weil sie Fremde sind, sondern weil sie erstmal fremd sind, wenn sie zu uns kommen. Wie sollen wir die denn in irgendeiner Form integrieren? Wie sollen wir mit denen zusammenleben? Dieses Problem ist verständlich. Und dann setzen sich Rechte da drauf und machen Stimmung. Also man muss bei diesen ganzen Sachen, die sind hochkompliziert, und es geht auch um den inneren Frieden. Dafür ist Nancy Faeser auch zuständig. Und deswegen muss man wirklich sehr gut überlegen, was macht man, wie macht man's. Und dazu braucht es auch Geld.
Und gute Kommunikation. Vielen Dank, Frau Mika. Und zum Abschluss noch zwei Stimmen aus dem Chat. Ein Gast schreibt, stimme Frau Mika zu. Sie haben also Support von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ein Zuhörer schreibt auch, Flüchtlingen sollte geholfen werden. Ich bin selbst einer, der 1945 aus Ostpreußen geflüchtet ist.
Ich bin Spätaussiedlerin. Ich kenne das nicht ganz so extrem, aber zumindest ein bisschen.
Frau Mika, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Mit dem will ich Sie zugegebenermaßen ein bisschen provozieren. Ich zeige es Ihnen mal und wenn Sie es erkennen können, können Sie ja mal beschreiben, was da drauf ist.
Lauter Igel.
Fast, ja. Die Igel.
Oder es ist Grasbüschel.
Ja, Sie haben recht, es sind Grasbüschel.
Sehen aber
stimmt,
aus wie
sehen
Igel.
Aus wie Igel. Aber das tun sie nur, weil sie total vertrocknet sind und so braun sind. Und drumherum ist quasi, es handelt sich um einen Vorgarten, ist nur Stein und Kies.
Die Pest.
Da haben Sie recht. Jetzt ist meine Provokation doch noch geglückt. Ich wollte Sie nämlich, ja, wie gesagt, provozieren. Das ist ein Steinvorgarten und das habe ich von Instagram. Da gibt es so einen Kanal, der heißt Gärten des Grauens und da werden eben diese Steingärten gesammelt.
Und guter Titel, passt ja. Absolut.
Ja, oder Steinwüste passt vielleicht auch noch ganz gut. Ihr Garten sieht, so haben Sie es uns vorher erzählt und das wollten Sie uns erzählen, anders aus. Wie denn?
Also, wir haben lange in Berlin gewohnt und hatten dort eine Terrasse und irgendwann war uns das aber zu wenig, weil die Terrasse sah immer aus wie ein Dschungel und wir wollten einfach mehr Platz für Pflanzen haben. Und so sind wir dann auch an den Garten rangegangen. Wir haben kein neues Haus. Entschuldigung. Wir haben kein neues Haus gekauft, aber in dem Garten war außer Hecken praktisch gar nichts. Wir konnten uns also austoben. Das heißt, wir kennen jeden einzelnen Baum, jeden einzelnen Busch mit Namen. Wir wissen, wann wir welche Zwiebel wo in den Boden gebracht haben und auch, was es uns für Mühe gekostet hat, die Unkräuter da rauszukriegen. Und das ist wirklich toll. Und weil wir eben beide arbeiten, mein Liebster und ich, ist unser Garten natürlich auch nicht immer super ordentlich. Zum einen gehört zum klimafreundlichen Gärtnern ja auch, dass eben die Gärten nicht wahnsinnig aufgeräumt sind. Sie erinnern sich sicher, es gab über Jahrzehnte früher so ein Bild von Schrebergärten, wo alles schnurgerade war und kein einziges Blatt irgendwie welk in der Gegend rumlag.
Das sind diese englischen Gärten, oder? Die so ganz tollen Rasen haben, oder sind es die französischen?
Ja, aber die englischen Gärten, die haben zwar einen tollen Rasen, aber ansonsten können die ja auch sehr wild sein und ganz, ganz toll sein. Aber zum klimafreundlichen Gärtnern gehört zum Beispiel dazu, dass man einen Teil seines Gartens tatsächlich in Unordnung lässt. Also man sollte mindestens so an die 15-20%, wo man einfach zum Beispiel Reisig oder sonst etwas hinschmeißt, da können sich Tiere sammeln, Insekten sammeln. Das ist ein Unterschlupf für Insekten. Außerdem auch ein Komposthaufen gehört in den Garten und man kann ihn natürlich irgendwo nett verstecken hinterm Gartenhaus, aber ein Komposthaufen ist trotzdem etwas, was reine Natur ist. Da kommt einfach Abfall rein und zwar Gartenabfall, aber durchaus auch Küchenabfall, aber das ist der beste Humus. Und das Tolle ist eben, was ich eben kürzlich gelernt habe, das war mir überhaupt nicht klar. Also es gibt 17 Millionen private Gärten in Deutschland. Und diese Gärten sind unglaublich gute Speicher für CO2. Und zwar sehr viel stärker als zum Beispiel öffentliche Parks oder so, weil in diesen Gärten ständig gearbeitet wird. Und wenn der Boden umgegraben wird, wenn mit organischem Dünger, also zum Beispiel mit Kompost gearbeitet wird, dann bindet das eben sehr viel CO2 und deswegen sind diese Gärten so wichtig, so wenn sie klimafreundlich, also sie sind per se klimafreundlich und dann kann man eben beim Gärtnern auch noch darauf achten, dass sie eben klimafreundlich bleiben und das heißt keine Steine, keine Versiegelung des Bodens natürlich.
Keine Gärten des Grauens.
Keine Gärten des Grauens. Wieso schafft man sich einen Garten an, wenn man dann Steine reinkippt?
Das frage ich mich auch manchmal. Ich würde gerne nochmal unseren Chat mit einbeziehen, möchte aber mich vorher erstmal outen. Ich höre so oft, dass Menschen sagen, Gärtnern bringt mich so extrem runter. Ich liebe es, in der Erde zu wühlen und ich bin selber sehr, sehr gern im Garten oder ich habe nur einen Balkon oder in der Natur. Aber ich muss sagen, ich kann mit Gärtnern überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, ich bin da zu ungeduldig. Ich muss mich schon zwingen, eine Blume auf den Balkon zu stellen. Deswegen auch für mich hier ein paar Tipps. Und wir haben hier im Chat, sehe ich gerade, jemanden dabei, Toni Christoph, der ist selber Gartenbaustudent. Da können wir uns hier die Expertise unserer Hörerinnen und Hörer direkt reinholen in die Sendung. Also er sagt, ich bin Gartenbaustudent, also gärtnere ich natürlich. Für Privatpersonen empfehle ich immer erst zu schauen, ob es wirklich in den Garten passt, also die Pflanzenbedingungen und Gartengestaltung, bevor etwas schnell gepflanzt wird. Hatten Sie schon mal so einen richtigen Garten-Fail, Frau Mika?
Ja, klar. Also ich glaube, von den Pflanzen und Bäumen, die wir im Garten haben, ist mindestens ein gutes Drittel, wenn nicht sogar mehrfach umgesetzt worden. Weil man einfach merkt, der Pflanze geht es dort nicht gut oder irgendwas passt nicht. Also es stört die Vögel zum Beispiel oder weil man muss ja auch Vogelhäuser haben, Futterhäuser und eben dort, wo Vögel auch brüten können und so. Also das gehört aber dazu. Also ein Garten ist ja ein lebendes Wesen und der wird nicht einmal statisch angelegt und dann bleibt er so, sondern also wir überlegen sozusagen jedes Frühjahr neu, wo müssen wir jetzt eigentlich ran? Wir hinken immer hinterher, wir kommen mit unseren Plänen nie zurecht, weil es ist auch viel Arbeit und ich verstehe Ihre Ungeduld, mir geht es ganz ähnlich, aber es ist auch so toll, wenn man im Herbst so eine unscheinbare Zwiebel im Boden versenkt und dann plötzlich im Frühjahr kommen die wunderbarsten Blumen raus. Muss man sich halt ein paar Monate gedulden.
Vielleicht auch eine Art Achtsamkeit zu lernen. Ich würde gerne noch ein paar Gartentipps hier aus unserem Chat aufgreifen. Barbara Schirmer schreibt, mein Gartentipp, heimische Wildpflanzen und Vielfalt anbieten. Und noch ein guter anderer Tipp, finde ich. Da schreibt Dirk Rischmüller, ich habe als Kind oft mit meiner Großmutter im kleinen Gewächshaus im Garten gefrühstückt. Seit ich in Berlin lebe, sind aber eher die öffentlichen Parks mein Garten. Auch das kann natürlich eine Art sein, auch sich den eigenen kleinen Garten zu schaffen, wenn man vielleicht in einer Wohnung wohnt, die keinen Garten hat, keinen Balkon hat, wo man nicht raus kann.
Draußen sein ist einfach toll, wenn es rundherum grün ist.
Noch eine kurze Frage zum Schluss, Frau Mika. Was ist Ihre Lieblingspflanze in Ihrem Garten? Also wenn Sie da rausgehen, wo gehen Sie zuerst hin?
Wir haben einen hängenden Maulbeerbaum.
Wow.
Und der ist großartig, weil er hat wunderschöne Blätter, die an langen, dünnen Ästen nach unten hängen. Also deswegen wie bei einer Hängeweide. Und wenn der Wind da durchgeht, ist das, als hätte der Maulbeerbaum einen Rock, der hin und her schwingt. Und es sieht unglaublich schön aus. Und er hat auch Früchte, die man essen kann. Wir kriegen davon nicht so viel ab, weil die Amseln lieben diese Früchte.
Bascha Mika, nicht nur ehemalige Chefredakteurin der Taz und der Frankfurter Rundschau, sondern auch umweltfreundliche Gärtnerin. Wir waren gerade schon beim Thema klimafreundliches Gärtnern, aber damit sich wirklich was tut beim Klimaschutz und damit das kein Thema ist, was so auf den Einzelnen, die Einzelne abgewälzt wird, muss die Politik Rahmenbedingungen setzen. Das sagen mehr als 240 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eines offenen Briefs. Die kommen aus Politik, Wissenschaft, Religion und Gesellschaft und dieser Brief richtet sich an Bundeskanzler Olaf Scholz. Der wird darin aufgefordert, nicht nur Klimaschutz, Ankündigungspolitik zu machen. Bascha Mika, würden Sie den unterschreiben?
Grundsätzlich ja. Ich finde jeden Appell in der Richtung wichtig, weil so ein Appell wirkt natürlich auch auf die öffentliche Meinung zurück. Und je mehr Menschen begreifen, dass es wirklich Mathe am letzten ist, in Sachen Klima etwas zu unternehmen, desto besser ist es.
Energieexpertin Claudia Kempfert, trinken Sie gern auch noch einen Schluck, Frau Mika, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt die Energieexpertin Claudia Kempfert, die hat auch unterzeichnet bei diesem offenen Brief. Sie hat Olaf Scholz in einem Interview mit dem MDR Klimakatastrophenkanzler genannt. Und sie hat die geplanten Solarpanels neben ausgebauten Autobahnen, das hat ja der Koalitionsausschuss sich ausgedacht, als Salatblatt im Burger bezeichnet, das eben aber dann auch keine Ernährungsumstellung ausmache. Das sind schon klare, direkte Worte von einer Expertin, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber ich frage mich trotzdem, ich habe schon an vielen Stellen solche klaren, direkten Worte gehört. Folge auch auf Twitter verschiedenen Klimawissenschaftlern, die alle in dieses Horn blasen. Und ich frage mich trotzdem, wie viele Appelle, wie viele klare Worte es noch bringt, bis da wirklich was passiert. Also ich bin da skeptisch, dass dieser offene Brief was bringt, muss ich ehrlich sagen.
Also wie gesagt, ich finde, jeder Versuch ist es wert, aber Sie haben natürlich völlig recht. Es ist schon sehr frustrierend. Wir reden seit Jahrzehnten darüber. Und die 16 Jahre CDU-Regierung kann man komplett vergessen, was das Klima angeht. Da ist so gut wie nichts passiert. Im Gegenteil, da ist sogar an den Stellen, wo Deutschland Vorreiter war bei klimafreundlichen Technologien, die sind kaputt gemacht worden. Also das war katastrophal.
Sie meinen jetzt mit der Photovoltaik, die nach China abgewandert ist.
Zum Beispiel. Und deswegen gibt es ja dann zum Beispiel nicht nur Fridays for Future, sondern auch solche Gruppen wie die letzte Generation. Und was ich wirklich witzig finde an diesem Aufruf, über den wir jetzt hier sprechen, ist, dass dieser Aufruf sagt, wir gehören zur letzten Generation, die aufhalten kann, was uns droht. Das sagt die letzte Generation, die Autobahnen blockiert zum Beispiel und dadurch viel Unmut auf sich zieht, schon seit 2 Jahren. Und genau mit diesem selben Druck und diesem selben Katastrophenszenario. Und dann unterschreiben diesen Appell CDUler, wo wir wissen, dass die CDUler, dass es auch CDUler gibt, die verlangen, dass Mitglieder der letzten Generation, weil sie AutofahrerInnen ärgern, mal gleich für ein paar Jahre in Knast sollen. Also da ist schon, ich will jetzt den einzelnen Unterzeichnern nicht ans Bein pinkeln, aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und natürlich hat die letzte Generation recht über die Methoden ihrer Demonstration. Kann man sich streiten, klar, aber sie hat recht und auch dieser Appell hat recht. Wir sind die letzte Generation, die überhaupt noch ansatzweise, noch nicht mal die Katastrophe verhindern kann, aber ansatzweise die Katastrophe abmildern kann.
Jetzt schaue ich hier mal gerade in den Chat. Auch da interessieren sich die Teilnehmenden in unserem offenen Studio für das Thema. Anja Lose schreibt zum Beispiel, es ist ein frustrierendes Thema, weil viel zu wenig getan wird, um das Klima besser zu schützen. Das passt ja zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sven Lütjens schreibt, man muss sich ja nur die Diskussion im Kontext des Buches von Frau Herrmann anschauen. Ulrike Herrmann, auch ja, Journalistin und ich glaube Grünen-Mitglied mit ruhender Mitgliedschaft. Sie fordert Einschnitte, die notwendig sind, aber in der Diskussion werden diese Themen vor allem von Politikern als lächerlich abgetan. Ja, und vielleicht noch eine sehr klare, kurze Haltung von Daniel Riese. Es gibt kein Erkenntnisdefizit, es gibt ein Umsetzungsdefizit.
Das kann man nur 3-mal unterschreiben.
Trotzdem frage ich mich, ist das diese Situation mit sehr vielen offenen Briefen, jetzt nicht nur zum Thema Klima, auch zu anderen Themen, auch zu Corona, aber auch zum Thema Krieg in der Ukraine, ist das ein Phänomen, das jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung zunimmt, weil vielleicht Olaf Scholz ein Kanzler ist, der zu wenig erklärt, zu wenig umsetzt?
Nein, Merkel war ja auch nicht gerade die große Kommunikationsmeisterin. Nein, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass in der Bevölkerung insgesamt ein richtig starker Druck herrscht. Wir sind mit 2 menschengemachten Katastrophen konfrontiert. Krieg und Klima. Und das kommt bei immer mehr Menschen an. Und weil die beiden Dinge jetzt auch noch zusammenkommen, wird der Druck natürlich größer. Und der verschafft sich irgendwo Luft und Raum. Das heißt aber auch, dass es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, die sich zu Wort meldet und denen Druck macht, die ganz viele Rahmenbedingungen schaffen müssen. Und von daher finde ich das, wie gesagt, alles wichtig, was die Verantwortlichen, die wirklich an den Rahmenbedingungen schrauben können, klar macht, ihr müsst verdammt nochmal was tun und sich nicht immer von der hauptsächlich FDP einmachen lassen. Also Tempo 130, wir wissen, würde sofort eine ganze Menge bringen, was das Klima angeht, nur um ein Beispiel zu nennen. Und das geht nicht mehr. Wir können auf solche parteipolitischen Befindlichkeiten von einer kleinen Splitterpartei keine Rücksicht mehr nehmen.
Es ist Zeit, Danke zu sagen. Danke an Sie, liebe Bascha Mika, dass Sie hier zu Gast waren, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben zu den Themen des Tages.
Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Ich danke aber natürlich auch Ihnen, liebes Publikum, fürs Mitdenken, Mitgucken, Mitchatten. Und natürlich auch ein Dankeschön an Sie, die Sie zuhören, die Sie vielleicht heute nicht mitgucken können. Und Frau Mika, ich habe Ihnen noch was Kleines mitgebracht. Das ist kein Osterei, es ist ja auch noch nicht Ostern, aber eine kleine grüne Süßigkeit
zum grünen Donnerstag. Genau, grün ist prima. Und für nicht wegen der Grünen, sondern wegen des Gartens.